Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder die große Ehre und Freude, einen Herrn hier zu interviewen. Der ist mir per Zoom zugeschaltet. Der Herr ist niemand geringerer als Professor Dr. Dr. Harald Wallach, den ich hiermit ganz herzlich willkommen heiße. Hallo, lieber Harald.
Hallo, Alexander.
Lieber Harald, wir hatten ja schon öfters das Vergnügen und in der Zwischenzeit habe ich so einen kleinen Reifeprozess selbst gemacht. Ich habe mich sehr vieles mit der Psyche beschäftigen dürfen, eines deiner Fachgebiete. Und speziell so Sätze wie Angst und Kummer im Spital haben schlimme Folgen und hilft überhaupt nicht bei der Heilung. Das habe ich jetzt gerade aus der Psychoneuroimmunologie gesehen, dass das wissenschaftlich bewiesen ist. Und ich denke einfach, das weiß fast niemand.
Ja, eigentlich ist es trivial, finde ich. Aber es ist ganz gut, wenn man sich daran erinnert, dass es auch wissenschaftliche Daten gibt. Ich habe hier im Hintergrund extra so ein Bild ausgewählt, das viel Grün hat, weil Grün beruhigt und Grün auch eine stimulierende Funktion hat für alle möglichen positiven körperlichen Funktionen. Und da gibt es eben eine sehr interessante Studie, die ist sogar in Science publiziert worden, ich glaube in den 60er Jahren irgendwann von Herrn Ulrich. Der hat was ganz Simples gemacht. Der hat Leute im Spital auf Zimmer verteilt, beziehungsweise Leute untersucht, die in Zimmern liegen, deren Blick hinausging auf eine Betonwand oder irgendeinen Bau. Und andere, deren Blick hinausging zu so einer grünen Landschaft, also Bäume, Parks und sowas. Und hat einfach nur die Zeiten gemessen, die die Leute im Spital bleiben, wie lange sie also brauchen, bis sie als genesen entlassen werden. Und diejenigen, die auf so eine grüne Aussicht geschaut haben, die waren deutlich weniger lange im Spital und konnten deutlich früher entlassen werden. Das ist ein, finde ich, ziemlich robuster Datensatz, der zeigt, dass offensichtlich der Zusammenhang zwischen Beruhigung, in dem Fall Beruhigung durch die Natur, und Gesundheit sehr, sehr stark ist. Und wir sollten das einfach immer wieder uns vor Augen rufen, vor Augen führen, dass im Prinzip Angst, psychische Befindlichkeit eine der stärksten Determinanten von Gesundheit und Krankheit ist. Das vergessen wir gern.
Ja, wir sind ja eigentlich in dem Sinn auch nicht irgendwie geschult worden. Ich meine, ich weiß, ich bin für meine Gesundheit selbst verantwortlich. Aber wer sagt mir das, dass Angst oder Kummer und Sorgen und jeden Tag auf irgendwelche Covid-Zahlen zu schauen, irgendwie eine Energieform ist, die uns eigentlich nicht gesünder macht, sondern immer mehr kränker?
Ich weiß nicht, ob man da jemand braucht, der einem das sagt. Ich meine, das ist ja irgendwie schon deutlich, dass wir darüber reden müssen, dass es nicht total selbstverständlich ist. Das finde ich jetzt ja eigentlich eine vollkommen bizarre Situation, weil letztlich weiß ja jeder selber, wenn er sich oder sie sich ängstigt oder eingeschränkt fühlt oder bedrückt oder depressiv, dass das nicht gut für einen ist. Das merkt ja jeder, ja. Und deswegen ist es für mich eigentlich völlig unverständlich, dass das nicht viel breiter kommuniziert wird, viel breiter auch in der Kommunikation gehandhabt wird, dass statt dieser dauernden Angstkommunikation, die wir ständig erleben, nicht einfach mal mehr beruhigende oder entspannende oder auch entängstigende Kommunikationen kommen. Das wäre eigentlich, finde ich, viel zielführender.
Ja, es ist traurig. Ich habe hier noch mal so einen Satz aufgeschrieben. Psychosozialer Stress bringt Tumorwachstum in Gang und Krebs zum Ausbruch. Psychosozialer Stress. So, ich glaube, da stecken wir doch überall ein bisschen drin. Psychosozialer Stress. Einerseits haben wir Angst, auf der anderen Seite sind wir nicht im sozialen Umfeld eingebettet von unseren Liebsten, weil wir auch Homeoffice haben oder eingesperrt werden und so weiter in Quarantäne. Das sind doch zwei unglaubliche Parameter, die in der Schulmedizin, Schulwissenschaft eigentlich klar sind, dass die gefährlich sind für unsere Gesundheit.
Eigentlich schon. Eigentlich gibt es genügend Daten, dass psychosoziale Belastung für alle möglichen Erkrankungen eine wichtige Auslöser- oder Verschlimmerungsfunktion haben. Das weiß man eigentlich. Ne? Was wir halt vergessen ist, dass Stress nicht einfach nur die Frage ist, bin ich gehetzt und gibt es Druck von meinem Chef, sondern dass das ein sehr, sehr viel breiteres Feld ist, in dem soziale Einbettung ganz, ganz wichtig ist, weil wir Menschen sind schlicht und ergreifend eminent soziale Wesen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Wir sind als Säugetiere, als Primaten, als Art, als Rasse darauf angewiesen, dass wir ständig mit anderen in Verbindung sind und kommunizieren. Und der Einsiedler, der irgendwo in seiner Höhle vor sich hin meditiert, ist eigentlich die Ausnahme bei uns Menschen. Wir sind soziale Wesen und wir sind sehr stark darauf angewiesen, dass wir diese sozialen Austauschprozesse, das Eingebundensein, das Angenommenwerden, das Gespiegeltwerden von anderen, positive Botschaften kriegen, dass das, was wir machen und sind, in Ordnung ist, dass das dauernd immer wieder wiederholt werden muss, damit wir uns einfach wohlfühlen und in unserem Leben einen Platz und eine Funktion finden. Und wenn das genommen wird oder wenn das von außen beschränkt wird, dann kommen manche Leute sehr unter Druck. Das ist nicht bei jedem so, aber bei vielen ist es so. Und ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass dieser Druck möglicherweise viel, viel schwerwiegendere Auswirkungen hat als irgendwelche von außen kommenden Noxen wie Gifte oder Erreger oder Viren oder sonst irgendwas. Mich würde es nicht wundern, wenn wir in 10 Jahren mal die Daten anschauen, wenn wir feststellen, dass ein großer Teil der Sterblichkeit, die wir im Moment beobachten, gar nicht auf die direkte Kontaktnahme mit einem Virus zurückzuführen sind, sondern auf sekundäre Prozesse wie zum Beispiel Angst oder Einsamkeit oder Isolation. Das wird natürlich sehr, sehr schwer sein herauszufinden, wenn es überhaupt geht. Aber ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass das extrem wichtige Treiber sind, auch von Tod und schwerer Krankheit.
Mhm. Ja, mir hat da der Professor Schubert mal in einer Sendung gesagt, wir reden hier von bis zu 14 Jahren verkürzte Lebenserwartung, wenn Menschen so stark mit Ängsten konfrontiert sind, dass das einfach wirklich eine Auswirkung hat. In den Alterungsprozess übrigens auch gleich rein und eben in die Lebenserwartung. Und das finde ich schon echt traurig.
Es gibt eine Serie von berühmten finnischen Longitudinalstudien, wo finnische Forscher, ich glaube 20.000 oder so Leute oder noch mehr, über lange Zeit, 10, 20 Jahre untersucht haben. Und das Interessante ist, der größte Prädiktor für Tod durch Selbstmord, durch Unfall, durch Krankheit in 20 Jahren ist die ganz einfache Frage, fühlen Sie sich wohl?
Mhm.
Ja? Fühlen Sie sich wohl? Das ist der stärkste Prädiktor für Tod durch Selbstmord und alles mögliche Zeug in 20 Jahren. Das ist ein schöner Hinweis darauf und da hat Schubert recht, das sind zum Teil ziemlich starke Effekte. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie stark einfach die psychische Komponente, das sich in der Welt eingebunden fühlen, ein enorm starker Treiber und ein enorm starker Prädiktor für Gesundheit im langfristigen Prozess darstellt.
Weißt du, Harald, ich dachte eigentlich immer, Psychologie oder meine Psyche hat nichts groß mit dem Körper, mit meiner Gesundheit zu tun. Ich bin auch eher so schulmedizinisch aufgewachsen, dass man das trennt. Die Psychologen trennen es vom Körper und die Mediziner den Körper von der Psyche. Aber dass das alles eins ist und sich gegenseitig so beeinflusst, das finde ich jetzt eine tolle Orientierung, wo die Medizin wirklich zusammenwächst in ein ganzheitliches System?
Naja, eigentlich ist das ja, finde ich, selbstverständlich, dass psychische und körperliche Prozesse eins sind. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir intellektuelle Anstrengungen unternehmen müssen, um diese grundlegende Einsicht wieder zurückzuholen in unsere Zeit, weil eigentlich ist es vollkommen klar, dass das so ist. Ja? Mhm. Und der Zug fährt eben in beide Richtungen. Es ist nicht nur so, dass die Psyche unseren Körper beeinflusst, unser Körper beeinflusst auch die Psyche. Ja? Mhm. Wenn wir uns schlecht ernähren zum Beispiel oder wenn wir zu wenig oder schlecht schlafen oder wenn wir zu wenig Mikronährstoffe zu uns nehmen, dann kann es eben sein, dass wir deprimiert werden oder dass wir schlapp werden oder Burnout-Syndrom kriegen. Genauso wie wir depressiv werden können, Angst kriegen, schlapp werden, Burnout kriegen können, wenn wir eben uns zu viel ängstigen, wenn wir zu viel Sorgen haben, wenn wir von anderen Menschen isoliert leben. Ja, es geht immer in beide Richtungen. Und ich finde, das Entscheidende ist, dass wir uns klar machen, dass es keine Erkrankung gibt, die keine psychische Komponente hat und auch keine Erkrankung, die keine körperliche Komponente hat. Ich habe mal vor vielen Jahren ein Bild dafür geprägt, das ist wie zwei so ineinander gestellte Kegel, deren Spitzen aufeinander stehen, so irgendwie. Ja?
Ja.
Das eine ist das körperliche System, das andere ist das psychische System. Die greifen immer ineinander über. Je nachdem, welche Form der Krankheit wir haben, ist vielleicht die psychische Beteiligung relativ marginal. Wenn ich zum Beispiel zur Tür rausgehe und vom Auto überfahren werde, dann ist die psychische Beteiligung vielleicht die, dass ich im Moment unachtsam war. Ja? Mhm. Aber wenn ich eine Erkrankung habe, die zum Beispiel stark chronisch ist und sehr stark durch Immunparameter beeinflusst wird, wie sagen wir mal atopische Dermatitis oder so, dann kann es eben sein, dass die psychische Komponente Stress, Angst, einen sehr, sehr wichtigen Auslöser für einen neuen Schub darstellt. Ja? Und umgekehrt ist es ganz genauso. Und deswegen halte ich es für bedenklich, dass wir eigentlich diese Selbstverständlichkeit betonen müssen, dass wir Forschung betreiben müssen, um das zu belegen. Weil das scheint mir sowas von grundlegend einsichtig zu sein, dass es so ist, dass es eigentlich ein Zeichen für den mangelnden reflexiven Status unserer Wissenschaft darstellt, dass wir darüber überhaupt reden müssen.
Ich glaube auch, denn ich glaube auch, dass der Patient, der Mensch zu Hause dieses Denken schon hat, aber eigentlich er nein. weiß nicht, dass der Mediziner, wo er hingeht, eigentlich sich jetzt wirklich nur auf den Körper konzentriert oder beim Psychologen nur auf die Psyche konzentriert wird.
Ich meine, gute Ärzte und gute Therapeuten wissen das immer und ja. die machen das auch, ja. Es ist eigentlich eher so, dass die Modellbildungen in den Wissenschaften dazu geführt haben, dass das separiert wird, dass man eben Zellen separiert anguckt und was in den Zellen an enzymatischen Prozessen läuft, auseinanderklamüsert und was in diesen Enzymen für Moleküle eine Rolle spielen, seziert. Und dann vergisst das alles zusammenzusetzen in ein großes Bild, in dem eben nicht nur Moleküle und Enzyme eine Rolle spielen, sondern eben auch psychische Befindlichkeiten und die mit diesen Molekülen und Enzymen interagieren. Mhm. Das wissen wir ja seit Beginn der neuropsychoimmunologischen Forschung in den 80er Jahren durchaus, aber die Einsicht hat noch relativ wenig Konsequenzen in der Praxis gehabt, finde ich.
Mhm. Jetzt hast du vorhin das Wort Immunbarometer angesprochen und dort erinnere ich mich an ein Zitat von ihm, dass einerseits, wenn Menschen in eine aktive Meditation geführt werden und eine andere Gruppe wird einfach über Musik in einem Ruheraum heruntergefahren, entstresst, dass diese zwei Gruppen bei Weitem nicht die gleichen körperlichen Reaktionen auslösen, sondern dass die eine Gruppe mit Meditationen ganz, ganz starke antientzündliche Reaktionen, also diese Immunbarometer, darauf reagieren. Und das ist mir jetzt ein bisschen noch unklar, weil beide sind doch in einem Ruheraum, der Parasympathikus wird raufgehen, sie entspannen sich, aber der eine hat Heilung und der andere nicht. Und das finde ich ganz spannend und wichtig, was du jetzt zu sagen hast, denn es betrifft ja uns alle auch zu Hause. Was können wir tun, um entzündliche Prozesse zu reduzieren?
Also, dass es unterschiedliche Entspannungsprozesse, Entspannungstiefen und auch Entspannungsebenen gibt, das ist aus meiner Sicht relativ einsichtig. Das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Meditationsforschung beschäftigt, dass es einfach sehr viele unterschiedliche Schichten, Tiefenschichten auch von Entspannung und von körperlicher Regeneration gibt, sagen wir mal so. Und eine oberflächliche Schicht ist einfach das, was du jetzt mit dem Begriff herunterfahren genannt hast. Das ist wahrscheinlich eine erste Stufe von Entspannung, die sicher nützlich ist. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel regelmäßig Meditation betreibt, jeden Tag eine halbe Stunde oder so meditiert, dann wird er oder sie über kurz oder lang auch in tiefere Schichten der Sammlung kommen, in der zum Beispiel die Gedankenwelt ruhig wird, in der wir sehr viel tiefer uns sammeln und entspannen können, als wenn wir nur hinsitzen und Musik anschalten. Und dass diese tieferen Entspannungsprozesse auch andere Formen von immunologischen Reaktionen, andere Formen von immunologischer Regeneration auslöst, das ist für mich eigentlich relativ einsichtig. Ich kenne jetzt nicht so schrecklich viele Untersuchungen dazu, aber es gibt ein paar. Eine sehr frühe aus der Achtsamkeitsforschung, das war eine sehr viel zitierte Studie, die hat zum Beispiel gezeigt, dass Leute, die so ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining hinter sich gebracht haben, auf eine ganz simple Grippeimpfung sehr viel stärker immunogen, also mit einer Immunreaktion reagiert haben als Kontrollgruppen, die darauf gewartet haben. Das ist so ein deutlicher wissenschaftlicher Hinweis darauf, dass da offensichtlich was anderes passiert. Warum das so ist, wäre eine interessante Frage, müsste man untersuchen. Aber mir scheint es eigentlich von der Phänomenologie, also von dem, was wir erleben, wenn wir zum Beispiel Meditation betreiben, absolut offensichtlich, dass es so ist.
Also es ist dringend zu empfehlen für alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier, sich mit der Meditation vertraut zu machen, um hier einem Parameter entgegenzutreten, den immer stärker werdenden entzündungsfördernden Begebenheiten entgegenzutreten.
Entschuldigung, ich habe es nicht den Anfang nicht ganz verstanden.
Würdest du empfehlen, dass wir eigentlich alle lernen sollten, sich mit den Meditationen zu beschäftigen?
Also ich sage ja schon seit geraumer Zeit immer wieder, das, was wir brauchen in unserer Kultur, ist eigentlich sowas wie eine geistige Hygiene. Mhm. Ich spreche immer gern davon, dass der wichtigste Schritt in der modernen Medizin, der am meisten Menschenleben gerettet hat, nicht die Erfindung irgendwelcher Interventionen wie Antibiotika oder Impfung war, sondern die Einführung der Hygiene, der körperlichen Hygiene. Ja, dass wir Hände waschen, dass wir Abwasser von Trinkwasser trennen, dass wir Klos wegmachen vom Brunnen, dass wir genügend Platz zum Leben haben, dass wir uns körperlich reinigen und so weiter. Mhm. Es ist völlig selbstverständlich für Menschen unserer Kultur, dass wir uns morgens eine halbe Stunde oder so der körperlichen Hygiene hingeben. Klo gehen, Hände waschen, Zähne putzen, duschen und so weiter. Ja? Dauert, wenn man alles zusammenrechnet, über den Tag ungefähr eine halbe Stunde. Aber es ist in keiner Weise selbstverständlich, dass wir auch die gleiche Form von Intensität und Zeit auf geistige Hygiene verwenden. Das scheint mir aber irgendwie einsichtig zu sein, denn wenn wir das nicht tun, dann führt es eben dazu, dass wir durch die Überflutung mit Informationen, durch die vielen Botschaften, die wir kriegen, die wir gar nicht mehr sortieren können, einfach völlig desorientiert werden. Und deswegen scheint mir sowas wie eine geistige Hygiene, also etwas, wo wir uns Zeit nehmen, jeden Tag wieder neu zu verorten, unseren Geist zu säubern, Ramsch hinauszuwerfen, an den Ort kommen, wo unser eigener tiefster Impuls sitzt, wenn man so will, dass wir dafür Zeit aufwenden. Mhm. Und dass das notwendig ist, um auch unsere körperliche Gesundheit und Robustheit zu erhalten, das scheint mir irgendwie einsichtig und auch durchaus notwendig zu sein. Die Daten sprechen eigentlich dafür, dass Meditationspraktiken sehr nützlich sind zur Erhaltung unserer Gesundheit, zur Förderung von Gesundheit im Fall, dass Leute krank werden, gegen Stress und so weiter und so fort. Und ich finde, es würde sehr dafür sprechen, dass wir sowas wie eine geistige Hygiene auf kollektiver Ebene bewerben und idealerweise einführen. Das würde ich schon sagen, ja.
Jetzt im Moment läuft ja genau das Gegenteil. Tagtäglich werden wir medial beeinflusst mit Hiobsbotschaften, zum Beispiel eben auch über die Mortalitäten, die weltweit geschehen sind im Zusammenhang mit der Viruserkrankung 2020, 2021. Und da habe ich auf deiner Homepage gesehen, dass du da einige Artikel dazu veröffentlicht hast. Und es wäre interessant, hier vielleicht einmal ein bisschen die Ängste zu nehmen, oder vielleicht schaffen wir das zwei über die Statistiken, hier ein bisschen Angst zu nehmen, den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Ich weiß nicht, ob es geht, aber wir können es mal probieren. Also ich habe die erste Serie dieser Artikelserie angefangen mit einer persönlichen Reminiszenz, die ich da gern mal wiedergebe an dieser Stelle. Ich habe vor vielen Jahren in einem Orchester Oboe gespielt und da haben wir eine schwere Symphonie von Schostakowitsch gespielt, der erste Satz Allegro, und ich blätter so um und es war alles komplett schwarz, lauter 16. Und sehr komplizierte Läufe und sowas. Ich wusste nicht, wie man da drüber kommt, und irgendein Vorgänger hat über die Noten groß drüber geschrieben: Don't panic. Das fand ich schon sehr hilfreich, weil das wirklich so eine Erinnerung war, okay, ruhig ausprobieren. Es ging zwar immer noch nicht so gut, aber es ging besser. Ja? Mhm. Also dieses Rauskommen aus dem Panikmodus, das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr wichtiges Element. Und ich sage immer, wer sich von diesen ganzen Informationen zu gestresst fühlt, abschalten. Fernseher kann man ausschalten. Ja? Man muss die Zeitung nicht lesen, man muss den Radio nicht anschalten. Das sind alles unsere Entscheidungen, die wir treffen und die uns in die eine oder in die andere Richtung beeinflussen. Und deswegen finde ich, ein wichtiges Element der geistigen Hygiene ist wirklich, sich die Informationen, die man zu sich nimmt, und vor allem die Zeit, zu der man sie sich zu sich nimmt, auszusuchen und nicht definieren zu lassen, wann das eben jetzt gerade im Fernsehen oder im Radio kommt. Das ist mal ein wichtiges Element. Und dann kann man sich auch die Daten sorgfältig anschauen, wenn man Zeit hat. Und wenn man ein kleines bisschen Hintergrundinformation hat, dann weiß man eigentlich, dass die nackten Daten, die da immer produziert werden, vollkommener Unfug sind. Die sind wissenschaftlicher Unfug, weil nur Daten, die im Zusammenhang mit irgendwelchen Standardisierungen wirklich nützlich sind. Alles andere ist nicht nützlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass in Amerika 200.000 Leute gestorben sind und in Polen 20.000 oder so, dann ist es völlig unsinnig zu sagen, da sind so viel mehr gestorben als hier, weil es immer darum geht, wie groß ist eigentlich die Population. Wir müssen also immer über populationsstandardisierte Daten reden, was kaum irgendjemand macht. Das ist mal Punkt Nummer eins. Das andere ist, dass diese Diagnostiktechnologie, die da verwendet wird, eigentlich für das, wofür sie verwendet wird, weder wissenschaftlich sinnvoll ist, noch eigentlich zugelassen ist. Der Erfinder dieses PCR-Tests hat damals explizit gesagt, dass es für solche Zwecke, wie wir sie jetzt verwenden, nie verwendet werden soll. Warum? Weil er genau gewusst hat, dass das sozusagen eine Suchlinse ist, die nur dann sinnvoll ist, wenn ich differenziell suchen will. Also wenn ich einen Kranken habe, der wirklich symptomatisch krank ist und ich weiß, der ist krank und hat irgendeine Infektion, dann kann ich mit solchen Tests rausfinden, ist es dieses, dieses, dieses oder dieses Virus, ja, oder dieses oder dieses oder dieses oder jenes Bakterium. Aber mit einem Test, der hypersensibel ist, zu einer Zeit, in der die Prävalenz einer Infektion so niedrig ist wie jetzt und immer schon war, da erzeugt so ein Test einfach mathematisch notwendig sehr, sehr viele Falschpositive. Das heißt, es werden viele Menschen als positiv krank deklariert, die es nicht sind und die es auch nie werden. Und weil wir eine sehr starke durch Testung haben, passiert das relativ häufig. Außerdem wissen wir ziemlich wenig darüber, erstaunlicherweise, wie Menschen, die positiv getestet sind, sich über eine gewisse Zeit entwickeln. Es gibt viele, die entwickeln nie Symptome. Es gibt viele, die entwickeln Symptome und ganz wenige, die werden schwer krank. Aber wie viel das wirklich ist, das wissen wir gar nicht. Und darum ist es, glaube ich, nützlich zu wissen, diese berichteten Zahlen, die sind nicht notwendigerweise stabile und zuverlässige Indikatoren für ein Krankheitsgeschehen. Die sind abhängig davon, wie viel getestet wird. Auch das wird selten gesagt. Die sind abhängig davon, wie viele Menschen doppelt oder dreifach oder vierfach getestet werden und so weiter und so fort. Und von daher wäre eigentlich die beste Strategie, sich von diesen Sachen nicht verunsichern zu lassen, zunächst mal einfach diese Informationen nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen, weil die uns nämlich überhaupt nichts bringen. Ja, das bringt uns gar nichts als einzelnen Bürger. Das sind vielleicht Indikatoren, die für Entscheidungsträger wichtig sind. Wenn sie sie zusammen mit anderen Informationen verwenden, dann können die damit was anfangen. Aber der einzelne Bürger, der sowieso eigentlich den Kontext zu wenig kennt, für den sind diese Informationen nutzlos und sind eigentlich nichts anderes als Angsttreiber. Und das halte ich nicht für sonderlich zielführend.
Ja, danke. Gerade die Sonne reingekommen. Ja. Sehr schön. Du hast ja noch eine Statistik mir vorher mal noch gezeigt. Könnten wir die nochmals kurz anschauen? Weil ich finde das schon noch.
Warte, ich gebe mal meinen Bildschirm nochmal frei.
Jawohl.
Das ist.
Es ging da um die.
Die sogenannte Euromomo-Statistik. Das ist ein Projekt von verschiedenen Wissenschaftlern, die europäischen Mortalitätsdaten untersuchen.
Ja.
Und die werden hier für unterschiedliche Länder dargestellt. Das hier sind sogenannte Z-Werte, also standardisierte Werte der Sterblichkeit über die Jahre hinweg. Das sieht man hier zum Beispiel bei Österreich. Da diese gestrichelten Linien, das sind die Konfidenzgrenzen, also die Grenzen, in denen normale statistische Schwankungen passieren. Hier war zum Beispiel mal 2018 so ein kleiner Grippegipfel. 2019 ist nicht viel passiert. 2020 hier, ich erinnere, Corona-Zeiten, kaum was passiert. Dann hier Ende 2020 gab es einen relativ großen Gipfel in Österreich und jetzt, wo alle Geschäfte zu sind, alle Lifte zu sind, passiert gar nichts. Ja? Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Österreich anschauen, relativ wenig. Belgien gab es ein paar größere Gipfel, aber da ist jetzt auch nichts mehr.
Aber es zeigt, es war was. Und es
ja,
gibt
hier
ja auch,
war offensichtlich gut. Was. Also es sind sogenannte Übersterblichkeitszahlen. Ja. Das heißt, es ist eine... Das ist eine Kurve, die Mortalitätsdaten vergleicht mit anderen und schätzt, wie hoch die eigentlich sein sollten und dann die dagegen abgleicht und sozusagen eine statistische Modellierung vornimmt. Ja.
Ist Deutschland auch drauf, zum vielleicht noch anzuschauen und die Schweiz?
Deutschland ist auch drauf, Dänemark, Estland, man sieht, Finnland ist überhaupt nichts los. Im Gegenteil, hier geht es wieder runter, hier ist Deutschland, Berlin. Was ich eben interessant finde, ist Berlin. Ja, Berlin ist ja eine große Stadt, man geht immer davon aus, dass je mehr Leute aufeinander wohnen, desto schlimmer ist es. Das ist hier nicht wirklich erkenntlich. Klar gibt es hier einen Gipfel, ja, aber der ist kaum größer als das, was hier in den Grippezeiten 2018 passiert ist. Und die Grippejahre davor, die sind da nicht drinnen. Die sind abgeschnitten, weil sie nicht mehr auf die Kurve passen. Sonst würden wir hier nämlich auch einen Gipfel sehen. Deutschland, Hessen, hier auch relativ gering. Wenn man sieht, wie viel Aufstand gemacht worden ist, ist das eigentlich vorhanden, aber nicht größer dramatisch. Interessant finde ich auch das hier. Augenblick mal schnell, das ist Israel.
Vielleicht auch dank den Maßnahmen, die man da ergriffen hat. Weil es hat
das ist jetzt ein neues Thema, das glaube ich nicht, dass das stimmt, aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht gern drauf eingehen, weil das sehr kompliziert ist, darüber zu reden. Da gibt es Hinweise, dass das nicht stimmt. Aber was ich jetzt interessant finde, ist Folgendes. Ja, Norwegen ist ja ein Land, da ist sehr, sehr strikt gearbeitet worden. Da sieht man auch eher eine Untersterblichkeit als eine Übersterblichkeit. Schweden, das immer furchtbar geschimpft worden ist, hat zwar einen Gipfel.
Wo ist Schweden? Ja. Ich sehe es nicht. Das ist in Holland.
Das hier ist Schweden.
Wo?
Hier.
Norwegen.
Schweden? Sieht man, ist es hier bei dir anders?
Ja,
also hier,
weil wir sind jetzt bei N wie in Niederland,
also
Portugal.
Hier ist Norwegen.
Jetzt ist Schweden, ja.
Hier ist Norwegen und jetzt gehe ich zu Schweden.
Jawohl.
Hier ist Schweden und hier ist die Schweiz. Ah. Wenn man jetzt Schweden
anschaut. Nein, du musst bitte weiter runter.
Noch weiter runter?
Ja, so. Geh weiter. Jetzt ist Schweden da bei uns. Jetzt ist Schweden.
Okay, da ist Schweden. Dann sieht man, Anfang des Jahres gab es ja durchaus einen Gipfel, aber der ist jetzt zum Beispiel nicht größer als das, was in England passiert ist.
Genau.
Im Gegenteil, sogar niedriger als das, was in England passiert ist. England hat ja relativ stark dann reagiert, Schweden relativ wenig. Dann hat man den Schweden einen riesigen dritten Gipfel vorhergesagt, weil sie eben so lasch reagiert haben. Stimmt überhaupt nicht. Ja, da ist kaum mehr was passiert. Und wenn man das jetzt mit Norwegen vergleicht, ist relativ wenig Unterschied. Da gibt es sogar eine formale Studie, die das zeigt. Und hier, wenn man jetzt in die Schweiz guckt,
da
gab es tatsächlich einen sehr großen Gipfel hier Ende 2020, aber der ist lang schon vorbei.
Ja.
Also was man sieht ist, in den Ländern sind die Verläufe sehr, sehr unterschiedlich und die politischen Maßnahmen erklären diese Unterschiede definitiv nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe mir da relativ viel verschiedene Modellierungsdaten und unterschiedliche Sachen angeschaut. Die mögen einen gewissen Einfluss haben, aber die erklären die großen Unterschiede nicht, sondern die großen Unterschiede dürften höchstwahrscheinlich Populationseffekte sein. Das heißt, wie gesund eine Bevölkerung ist, wie alt eine Bevölkerung ist, wie viel Menschen in Altenheimen wohnen, wie hoch der Betreuungsschlüssel in Altenheimen ist, ob die Leute in den Altenheimen entsprechend geschützt waren oder nicht. Das sind alles so Effekte, die dann eine wichtige Rolle spielen und die in diesen Daten natürlich jetzt nicht mehr herauszuholen sind. Ja? Ich glaube, wir können das hier beenden. Ne?
Ja, ich denke es auch. Spannend wird sein, das die nächsten 3, 4 Monate anzuschauen, im Zusammenhang jetzt auch mit der Impfung, ob jetzt das alles noch besser wird oder vielleicht doch...
Schauen wir mal, ja. Wir werden es ja dann sehen.
Leider.
Also, was ich interessant finde, ist, dass es schon ziemlich früh Hinweise darauf gegeben hat, dass die Vitamin-D-Versorgung der Bevölkerung zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt und das kaum irgendjemand thematisiert hat in der öffentlichen Debatte. Wahrscheinlich hätten wir mehr Menschenleben gerettet, wenn wir einfach allen Leuten empfohlen hätten, jeden Tag ausreichend viel Vitamin D, 2000 oder 4000 internationale Einheiten einzunehmen, statt die ganzen anderen Maßnahmen durchzuführen. Aber das ist jetzt eine unnütze Diskussion, weil es schon vorbei ist, ne?
Also wir hatten da in der Schweiz so einen Fall, das Wunder von Elk hieß es. Da hat tatsächlich ein Altersheim, ein Pflegeheim, überhaupt
ja,
keine,
gehört.
Kennst du? Keine
ja.
Fälle, nichts. Und dann war es tatsächlich so, dass der Pflege, der Chef des Hauses, der Arzt, den Patienten alle Vitamin D3 gegeben hat, ziemlich schöne Dosis. Und die sind alle gesund geblieben. Und das ist schon, schade wird das nicht diskutiert, oder?
Ja,
dieses Wunder.
Weil diese Populationsfaktoren sind höchstwahrscheinlich sehr viel mächtiger, als man denkt. Im Moment gucken eben alle auf dieses von außen kommende Bedrohung des Virus. Was können wir dagegen tun? Und kaum irgendjemand schaut auf die Stärkung der Bevölkerung. Was können wir tun, um das System so zu schützen, dass dieses Virus, das von außen kommt, nichts macht? Weil alle Leute immer denken, jeder, der mit diesem Ding in Berührung kommt, der wird krank. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Das sieht man an den Daten. Sondern es werden halt bestimmte Leute krank, von denen wir nicht genau wissen, warum werden die krank und jene nicht. Aber offensichtlich spielen die sogenannten Host-Faktoren, also was ein Organismus für Widerstandsfähigkeit oder immunologische Abwehrlage gegen eine Bedrohung mit sich bringt, eine sehr, sehr viel wichtigere Rolle, als wir bisher gedacht haben.
Das heißt also nochmals, dass das Milieukörper sehr wohl einen großen Einfluss hat, dass es ein gesünder der Körper ist. Und auf der anderen Seite auch die psychische Einstellung zu dieser ganzen Geschichte, habe ich Angst oder nicht Angst?
Ja.
Und dann haben wir 2 von 3 Komponenten sehr gut eigentlich aufgehoben. Wenn wir daran, das kann jeder tun, leider wird uns das auch nie gesagt. Dann glaube ich jetzt eigentlich mit diesen Zahlen jetzt auch abschließend den Zuschauern vermitteln zu können, dass es Corona da war, ganz zweifellos. Es waren da einige Peaks da, es waren große Reaktionen da. Es gab auch teilweise Übersterblichkeiten, aber im Moment, wenn man die Zahlen heute anschaut, dann sieht es eigentlich gut aus.
Im Moment sieht es gut aus, ja. Und ich glaube, das wird immer so sein. Wir kriegen immer wieder Erreger her, die eben alte Menschen sterben lassen. Das war immer schon so, dass alte Menschen vor allem an irgendwelchen infektiösen Erkrankungen sterben. Das waren halt früher Grippeviren, manchmal sind es Bakterien, die Lungenentzündung machen. Jetzt war es das Coronavirus. Übrigens sind Coronaviren immer schon sehr bedenklich für alte Leute gewesen. Das war schon vor diesem neuen so. Also es gibt viele Situationen, in denen harmlose Coronaviren, die bei Kindern ein bisschen Schnupfen auslösen, bei alten Leuten in Altenheimen eben Epidemien von Sterblichkeit ausgelöst haben, auch früher schon. Das ist keine Neuigkeit, weil eben alte Menschen empfindlich sind gegen Erreger und das wird auch in Zukunft so sein. Ist, finde ich, kein Grund, die ganze Bevölkerung in Panik zu versetzen.
Gedankenhygiene. Fokus haben in der Psyche, dass wir uns da nicht auf irgendwelche Krankheiten fokussieren, sondern auf die Gesundheit oder auf die schönen Dinge des Lebens. Die haben einen unmittelbaren Einfluss auf unser Immunsystem, auf unsere Abwehrkräfte. Und das möchte ich einfach hiermit einfach nochmals Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vermitteln. Wir haben es heute auch gehört. Es sieht ja alles gut aus im Moment. Bitte lassen Sie die Angst los. Konzentrieren Sie sich auf die schönen Dinge des Lebens. Bitte verfolgen Sie auch diesen Ansatz, Meditationen aktiv durchzuführen. Und je tiefere Schichten Sie reinkommen, desto mehr antientzündliche Komponenten werden in Ihrem Körper aktiv. Und das tut Ihnen gut, das tut uns allen gut. So, das war's eigentlich für heute. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Harald. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr lieb von dir, immer wieder. Und Ihnen auch alles Gute, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.